Das KI-Universum, unendliche Möglichkeiten. Wir schreiben das Jahr 2024. Willkommen zu Mensch und Maschine mit Klaus Scharke. Mit dem Fokus Entdecken, Verstehen, Gestalten, die Welt der künstlichen Intelligenz, erforschen wir in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten die tiefgreifenden Veränderungen, die der KI-Einsatz mit sich bringt. Wir diskutieren ethische Fragen, beleuchten technologische Fortschritte, analysieren gesellschaftliche Auswirkungen und beschäftigen uns mit dem konkreten Einsatz dieser neuen Werkzeuge. Begleiten Sie uns beim Erkunden dieser spannenden Herausforderung, Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz. Heute bei uns zu Gast Erik Sturm, studierter Architekt, Webdesigner, Blogger, Fachjournalist und freiberuflicher Dozent in der Weiterbildung für Angehörige der Planungsdisziplin. Willkommen, Herr Sturm. Schön, dass wir Sie heute bei uns zu Gast haben.
Hallo Herr Scharke, vielen Dank für Ihre Einladung.
Herr Sturm, wir legen gleich los und ganz konkrete Frage. In Ihrem Workshop Künstliche Intelligenz im Architekturbüro, den Sie für Mitglieder von Architekten- und Ingenieurkammern anbieten, vermittelt eine umfassende Einführung in den Einsatz von KI im Architektur- und Ingenieurbüro. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Überblick geben, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Werkzeuge heute tatsächlich sind?
Ja, natürlich. Also wir haben da im Grunde ein Aufgaben- oder Einsatzspektrum, was sich primär in drei Bereiche aufteilt aus meiner Sicht, oder so vermittle ich das. Einmal sind es die Text-zu-Text-Generatoren, das bekannte ChatGPT, aber auch sehr spannende Alternativangebote. Dann sind es die Text-zu-Bild-Generatoren, also zum Beispiel Midjourney oder Stable Diffusion. Und der dritte Bereich, den ich vermittle, das sind die, ich nenne es immer in Anführungszeichen, Text-zu-Architektur-Tools, also Software, die im Planungs- und Baubereich ganz konkret, also branchenspezifisch zum Einsatz kommt.
Und aus Ihrer Perspektive, als jemand, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, welche spezifischen Vorteile bietet aus Ihrer Perspektive der Einsatz von KI in Architektur und Planung jetzt im Vergleich zu den bislang genutzten Methoden und zu den bislang genutzten Werkzeugen?
Also wir haben da jetzt die Möglichkeit, in unterschiedlichsten Phasen der Projektbearbeitung, aber auch der Bürotätigkeiten im Allgemeinen ganz neue Beschleunigung mit reinzubringen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt ein neuer Workflow, oder Workflow entsteht vielleicht schon neu, aber es entstehen ja keine neuen Projektabläufe, sondern es besteht jetzt die Möglichkeit, an ganz, ganz vielen Stellen meines täglichen Arbeitens als Architekt mir Unterstützung ranzuholen. Und ich lege da auch immer einen großen Wert drauf, zu vermitteln, dass es viel auch um klassische Textaufgaben gibt, weil wenn man sich mal genau anschaut, was sind eigentlich die einzelnen Arbeitsschritte in einem Planungsbüro im Rahmen eines Bauprojektes zum Beispiel, dann besteht es ganz stark aus Recherche, es besteht aus Kommunikation, es besteht aus Abstimmungsschleifen. Und an all diesen Punkten können KI-Werkzeuge heutzutage uns unterstützen, uns eher aufwendige, auch nervige Arbeiten abnehmen und uns da unterstützen, uns freimachen, damit wir dann mehr Energie haben, uns für die wirklich kreativen Arbeitsschritte also uns zu ermöglichen, da die Zeit besser einzusetzen. Und dann schauen wir mal drauf auf die Punkte, die jetzt ganz konkret sich um Architektur drehen. Also wenn es zum Beispiel um Tools geht, die Grundrisse generieren können oder die aus einem 3D-Modell, aus meinem CAD-Programm heraus ein Rendering erstellen. Das sind dann spezifische, in Anführungszeichen, Text-zu-Architektur-Tools. Und auch da wird natürlich KI eingesetzt und die KI unterstützt mich da, aber das ist eigentlich, wenn man jetzt mal den gesamten Aufwand betrachtet, innerhalb eines Projektes sind es nur ganz, ganz kleine Teilbereiche und die spielen leider heutzutage noch nicht so eine große Rolle, weil auch die Tools noch nicht so weit entwickelt sind, wie es jetzt die bekannten Text-zu-Text-Generatoren vielleicht schon sind, sondern das sind Bereiche, die befinden sich aktuell noch in den Kinderschuhen, aber natürlich wird sich in dem Bereich dort auch noch was tun in der Zukunft.
Und in welchen Bereichen der Architektur und Planung sehen Sie aktuell, wir müssen ja immer davon reden, dass wir jetzt im Juni 2024 sprechen und diese, naja, man bezeichnet diese neuen Technologien, diese neuen Techniken ja auch als so als disruptive Innovationen, wo man manchmal irgendwie ein halbes Jahr später an einem vollkommen anderen Punkt ist. Deswegen nochmal dieser Hinweis. Jetzt gerade im Hier und Jetzt, im Juni 2024, in welchen Bereichen sehen Sie das größte Potenzial für den Einsatz von KI-Technologien, um, wie Sie das eben zu beschrieben haben, diesen Workflow so ein bisschen besser zu machen, uns von lästigen, ja, Routinearbeiten vielleicht zu befreien, damit wir möglicherweise auch mehr Raum und mehr Zeit für unsere wirklich kreativen Prozesse haben?
Ja, ich sehe den tatsächlich in den Büro Tätigkeiten, in den Recherchetätigkeiten, in der Kommunikationsarbeit. Also da habe ich vielleicht einen anderen Ansatz als viele andere, die dann gerne auf maschinelles Lernen und Erkennen von Mängeln oder eben diese genannten Grundrissgenerierung oder sowas sich fokussieren. Ich glaube, man kann die Planenden am meisten entlasten, wenn man ihnen die Tools zur Unterstützung in den klassischen Textaufgaben gibt. Also weil, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie viel Recherchearbeit in einem Bauprojekt steckt, mit wie viel Bauprodukten ich mich da auseinandersetzen muss, wie viel Ausschreibung ich machen muss. Also ich habe ja ständig mit Texten zu tun, mit Inhalten zu tun, mit so einer Art Wissensmanagement. Und der Vorteil ist eben, weil Sie auch danach fragt, wo ist das größte Potenzial, weil diese Tools, die Text-zu-Text-Generatoren, die ja sowohl Texte produzieren können, Beispiel ChatGPT, als auch Texte analysieren können oder damit arbeiten können, Texte zusammenfassen, umformulieren, Dinge rausziehen, neu zusammenstellen und so weiter und so weiter. Da sehe ich den größten Zeitersparnisbereich oder da kann ich mir am meisten Arbeit als Planender abnehmen lassen.
Und das heißt, Sie plädieren dann halt auch dafür, sage ich mal, vielleicht zu identifizieren, wo sind so die Routineaufgaben, wo die KI auch schon weit entwickelt ist und wo ich sie dann gut einsetzen kann, verstehe ich es richtig?
Korrekt. Ich erkläre das in meinen Seminaren auch gerne mit den Zielgruppen, um die es da eigentlich geht. Und wenn man das Ganze mal aus Sicht der Betreiber dieser Softwareprodukte sieht. Also nehmen wir mal an, Sie sind jetzt ein Startup und überlegen sich, für wen bringen Sie ein neues Tool auf den Markt. Und wenn man da jetzt mal auf Deutschland guckt, dann hat man ungefähr bei 80 Millionen EinwohnerInnen, Pi mal Daumen, 50 Millionen oder sagen wir mal 40 Millionen Menschen, die tendenziell KI-Tools für Textverarbeitung nutzen können. Wenn man dann mal weiterguckt in dem nächsten Bereich Bildgenerierung, dann sind es vielleicht noch, weiß ich nicht, 5, 10 oder sagen wir mal 8 Millionen Menschen, die irgendwie beruflich oder privat mit Bildern zu tun haben. 8 Millionen Menschen, das ist immer noch zweimal Berlin. So, und jetzt schauen wir mal auf den Bereich der architekturspezifischen Anwendungen. Und da ist es so, ich kenne so eine Zahl, Architekten in der Architektenkammer oder in den Architektenkammern sind so 100 bis 150.000 in Deutschland, also Angestellte und Freiberufliche und so weiter, auch in den Verwaltungen und so. Also 100, 200.000, kommen noch ein paar Ingenieurbüros dazu und so weiter und so weiter. Also gehen wir da vielleicht mal von 300.000 grob geschätzt aus. Das ist also eine verschwindend geringe Zahl im Vergleich zu den 40 Millionen, die als Zielgruppe für Text-zu-Text-Tools in Frage kommen. Und deswegen ist es natürlich so, wie vorhin von mir beschrieben, dass die Text-zu-Text-Tools viel weiter ausgereift sind, weil dann natürlich sich für so ein Startup oder für eine Firma, die da irgendwas investiert, sei es jetzt ein großer Tech-Konzern oder ein anderer Anbieter, weil die natürlich wissen, wenn wir hier was Tolles auf den Markt bringen, dann haben wir gleich eine Riesenzielgruppe und wir können unser Produkt super vermarkten. Entsprechend wird da auch rein investiert. Und im Baubereich, da sind wir einfach in einer Nische. Natürlich kann man da auch Geld verdienen und wird auch vermutlich bald Geld verdient mit diesen Anwendungen. Aber es ist halt ein Markt, der noch viel, viel stärker fragmentiert ist, wo es viel, viel kleinere Lösungen gibt, wo, ich übertreibe jetzt mal, eher kleine Startups am Werkeln sind, bei denen dann 10, 20 oder 50 Personen arbeiten. Und das sind eben nicht die großen Tech-Konzerne, die da ganze Heerscharen von Entwicklerinnen dran sitzen haben und die uns Tools liefern, die heute schon quasi im Wochentakt Innovationen liefern und uns Dinge ermöglichen, die vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar waren.
Ja, vielen Dank für diesen interessanten Ansatz, ne? Was ja sich total logisch und sinnvoll anhört. Ich möchte mal ein ganz kurzes Beispiel machen, weil Sie haben ja gerade jetzt ein bisschen die Lanze gebrochen für Text-Text beziehungsweise Text-Bild, ne, wo eben auch, ja, wo viele potenzielle Nutzer sind. Ich habe in meinem eigenen privaten Kontext neulich mal einen Chat gemacht, mit ChatGPT, mit der KI, und da ging es um den barrierefreien Umbau in einem Altbau von einem Zimmer zu einem Bad. Ganz klassische Aufgabe, ne? Eltern werden älter und so weiter. Man überlegt sich, wie kann das alles gehen, dass die da bleiben können. Und dann habe ich einen Chat gemacht. Ich sage dieses und jenes Problem und ich muss wissen, wie die Abstandsflächen sind, welche Platzbedarfe ich in dem Raum habe, damit ich das halt alles gut unterbekomme. Was sind die spezifischen Anforderungen an einen barrierefreien Umbau? Was muss ich bedenken und so weiter und so weiter. Und ich war krass erstaunt, was diese KI mir da rausgeschoben hat. Also finden Sie das überraschend oder finden Sie das eher normal, was ich da gerade sage?
Ich finde es vor allem toll, dass Sie den Ansatz so gewählt haben, weil ich glaube, das ist genau der Weg, den man gehen muss, dass man die Text-zu-Text-Generatoren, so wie ChatGPT oder auch Cohere zum Beispiel, Command R Plus oder Claude von Anthropic und so weiter und so weiter. Es gibt eine ganze Menge von Tools von Google, von Microsoft und so weiter, dass man die nutzt als so eine Art Sparringspartner, als Brainstorming gegenüber, dass man eben sich so überlegt, ich will eigentlich gar nicht, dass mir irgendjemand was aufzeichnet. Das kann ich selber am besten, und Hand aufs Herz, es ist ja auch, wenn man Planer ist, das ist ja auch das, was am meisten Spaß macht, sondern in dem Stadium, wo es noch drum geht, was brauche ich eigentlich, so Stichwort Raumprogramm oder wie Sie es gesagt haben, Abstände, welche Normen gelten vielleicht, was muss ich bedenken, welcher Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und so weiter, was kommt da alles zusammen, worauf muss ich achten, Lichtsituation, Belüftung, solche Geschichten, die im Grunde in irgendwelchen Fachbüchern drin stecken, in irgendwelchen Normen, die ich mir aber nur sehr umständlich rauspuzzeln müsste, wenn ich das alles mir quasi auf dem klassischen Weg aneignen wollte. Aber wenn ich weiß, okay, so eine künstliche Intelligenz, so ein Text-zu-Text-Generator hat ja Milliarden von Textseiten in Form von Trainingsmaterial bekommen und hat das Intus und kann das auf Anfrage wieder rausgeben, dann bin ich doch schlau und sage, jetzt lasse ich mir erstmal die ganzen Rahmenbedingungen von der KI nicht vorgeben, aber ich bespreche die mit der KI. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz sinnvoller und kluger Ansatz, dass man die KI, in dem Fall den Text-zu-Text-Generator, als Sparringspartner sieht, als Partner, mit dem wir Vorgehensweisen abstimmen, entwickeln, die Vollständigkeit unserer Ideen überprüfen und uns im Zweifel noch Zusätze und Ergänzungen geben lassen, um dann, wenn wir da loslegen, an der richtigen Stelle loszulegen.
Jetzt ist es so, also ich kenne es, wie gesagt, jetzt von diesem Beispiel, und da sagt die KI mir immer, die KI macht Fehler. Ne? Also so, das schreibt sie ganz klein irgendwie unten drunter. Also das heißt, wir bleiben natürlich als Menschen in der Verantwortung für das, was wir mit diesem Werkzeug tun. Und wir sollten es, so ist es meine Erfahrung, unbedingt überprüfen, ob das denn halt auch richtig ist. Ich mache ein anderes Beispiel. Ich habe eine ganz andere Frage neulich mit der KI diskutiert sozusagen. Da ging es um die Frage, wie ist das mit dem Hinzuverdienst, wenn ich irgendwie eine Altersrente bekomme? Ne? Und dann hat die KI mir was rausgeworfen, was ich hinterher mit Google überprüft habe. Und ich habe der KI gesagt, hallo, warum sagst du mir nicht, dass diese Regelung seit dem 01.01.23 eine ganz andere ist? Und dann hat die KI sich bei mir entschuldigt und hat selber recherchiert und hat gesagt, das stimmt, was du mir erzählst. Also dieses Sparringspartner-Ding scheint ein wichtiger Punkt zu sein, wenn man mit diesem Werkzeug arbeitet. Sehen Sie das auch so?
Der Punkt, so wie Sie es gemacht haben, zu verifizieren, ob das richtig ist, was da rauskam, ist natürlich ganz, ganz wichtig und essentiell. Also das ist wie jede andere Zuarbeit, ob das jetzt von einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter kommt oder aus irgendeinem Fachbuch. Es gibt ja das journalistische Prinzip der zwei Quellen, nachdem man etwas auf Wahrheitsgehalt überprüft, und im Grunde muss man so ähnlich auch in der Arbeit und der Zusammenarbeit mit einem KI-Tool vorgehen, dass man eigentlich nichts, was rauskommt und wenn sich's noch so toll anhört, für bare Münze nimmt. Und man muss sich, glaube ich, mit der Zeit eine Strategie entwickeln, eine Arbeitsweise entwickeln, die im Grunde unterscheidet, welche Themen, welche Fragen stelle ich welchem Tool. Die KI ist häufig aufgrund ihrer Trainingsdaten nur bis zu einem bestimmten Datum aktuell. Also meistens ist das so ein halbes bis dreiviertel Jahr in der Vergangenheit, und Dinge, die eben davor passiert sind, die sind da unter Umständen noch in den Trainingsdaten drin, und das kann dann korrekt auch beantwortet werden. Aber was dann zum Beispiel danach passiert ist oder eben noch nicht so häufig in den Trainingsdaten auch aufgetaucht ist, weil wenn Sie jetzt eine Frage, wie Sie es eben beschrieben haben, wenn Sie die stellen, dann kann es ja sein, dass die KI abwägt. Sie hat vielleicht 20 Quellen in ihrem Trainingsdatenfundus, wo es so heißt, und dann hat sie vielleicht zwei aktuellere Quellen, da heißt es anders. Aber dann kann es durchaus sein, die KI wägt ab und sagt, naja, da steht jetzt 20 Mal, es ist so und so, dann gebe ich doch eben eher das als Antwort raus. Und also man muss letztendlich ein Gefühl dafür entwickeln, welche Themen sind ja so zeitbezogen oder sind auch Änderungen unterworfen im Laufe der Zeit. Also gerade gesetzliche Sachen, die irgendwie oder politisch irgendwie entschieden werden, die was mit Veränderungen in der Gesellschaft und so weiter zu tun haben, da kann es durchaus solche Halluzinationen geben. Man sagt dazu eher Halluzinationen, wenn die KI Dinge erzählt, die sich zwar gut anhören, aber inhaltlich falsch sind. Und man wird merken mit der Zeit, es gibt Dinge, die relativ unverrückbar sind, die gibt die KI eigentlich relativ verlässlich aus. Und das hängt dann auch mit den entsprechenden Trainingsdaten und den Vorkommnissen in den Trainingsdaten zusammen. Also wenn bestimmte Sachverhalte oder wie man etwas macht, wie ein Text geschrieben wird, wie ein Pudding gekocht wird, wie ein Baum gepflanzt wird und so weiter, da gibt es dann nicht so viele Schwankungen im Lauf der Geschichte oder im Lauf der durch die Veränderung der Gesellschaft. Deswegen kann man sich darauf dann viel besser verlassen. Und da sind wir letztendlich alle jetzt aufgerufen, unsere Sinne oder unsere Kulturtechnik des Abfragens, des Promptens zu schärfen, um Sicherheit zu gewinnen. Was fragen wir ab? Mit welchen Antworten geben wir uns dann sofort zufrieden? Oder welchen Antworten vertrauen wir dann sofort? Und welche Antworten müssen wir unbedingt nochmal überprüfen? Und das ist wie mit Recherche im Internet. Wir haben ja auch alle gelernt, okay, es gibt Websites, da kann ich blind vertrauen bei irgendwelchen offiziellen Websites. Bei Wikipedia zum Beispiel ist ja so eine Sache. Das kann ja auch irgendwie beeinflusst sein von irgendwelchen Interessensgruppen. Da kann man jetzt auch nicht alles für bare Münze nehmen. Und dann gibt es ja irgendwelche Schrott-Websites, wo jeder, der sich ein bisschen auskennt, vielleicht auch schon an der Aufmachung sieht, okay, das ist hier ein bisschen unseriöses Umfeld, da nehme ich mal ein Faktum jetzt nicht gleich für bare Münze. Und genauso wie wir inzwischen mit dem Internet mehr oder weniger sicher umgehen können, müssen wir uns Herangehensweisen antrainieren, wie wir mit Antworten von künstlicher Intelligenz umgehen. Und das ist letztendlich ein Lernprozess, aber bis dahin oder eigentlich auch darüber hinaus sollte man eben so, wie ich es vorhin genannt habe, journalistisch in Anführungszeichen vorgehen, dass man jede Aussage nochmal gegenprüft und möglichst da vielleicht nochmal ein oder zwei Quellen findet, die das dann entsprechend bestätigen.
Ja, vielen Dank, um das nochmal irgendwie auch für uns klarzumachen in der täglichen Nutzung. Wir waren ja jetzt, sage ich mal, im Wesentlichen Text zu Text, Text zu Bild, wo Sie gesagt haben, da ist die KI richtig stark, weil einfach auch mehr in die Entwicklung einfließt. Ich würde ganz gerne trotzdem von Ihnen hören, wie die aus Ihrer Perspektive die KI zur Optimierung von Entwurfs- und Gestaltungsprozessen beitragen kann und welche Werkzeuge Sie an dieser Stelle für am nützlichsten halten, für die Büros?
Da gibt es tatsächlich schon spannende Ansätze oder erste Tools, nenne ich es mal, weil man muss es auch immer ein bisschen nochmal im großen Kontext sehen. Wir sind da wirklich jetzt in den ersten Jahren, wo kommerziell nutzbare Software auf den Markt kommt, und das ist so ein bisschen wie die Anfangsjahre des Internets, Mitte der 90er Jahre. Das, aus heutiger Perspektive belächelt man das, und so wird es uns wahrscheinlich bei den KI-Tools auch gehen. Aber zum Beispiel im Bereich so der Standortanalysen, Machbarkeitsstudien, Analyse von Grundstücken, da gibt es unheimlich gute und spannende Ansätze, sei es jetzt von großen Konzernen, wie zum Beispiel Autodesk hat mit Autodesk Forma zum Beispiel eine Software schon am Markt, die so bei Machbarkeitsstudien und Standortanalysen unterstützt. Dann gibt es aber auch viele kleinere Tools von eher aus Startups, die schon bei solchen frühen Phasen im Entwurf unterstützen. Es gibt Software, die schon erste Grundrissgeneratoren mitbringt. Also vor allem im Wohnungsbau ist es dann, also bei Wohnungsgrundrissen, schon zumindest einsetzbar, würde ich mal behaupten. Und was ich eigentlich am spannendsten finde momentan, ist so der Bereich des Renderings aus einem CAD-Modell heraus. Also Tools, den ich mein 3D-Modell übergeben kann und dann mit einem Textprompt sagen kann, mach aus diesem Volumen, was ich jetzt hier gezeichnet habe für ein Gebäude oder für einen Innenraum oder für einen Städtebauentwurf, mach daraus jetzt ein Rendering mit den folgenden Eigenschaften. Das sind Tools, das sind dann in der Regel Plugins, die ich in eine bestehende Software integriere, zum Beispiel für Revit oder für SketchUp oder für Rhino. Oder Archicad gibt seit neuestem auch ein Plugin dafür. Und das, finde ich, hat den konkretesten Nutzen im Planungsprozess. Da kommen dann auch natürlich keine perfekten Renderings raus, die ich jetzt als Hochglanzbilder in einer sagen wir, Werbekampagne für mein Immobilienprojekt oder mein Bauprojekt verwenden kann. Aber in früheren Entwurfsphasen, wenn ich in der Abstimmung bin mit dem Bauherrn und so weiter, da kann das, glaube ich, jetzt schon enorm viel Nutzen bringen, weil es halt auch eine riesige Zeitersparnis bedeutet. Ich habe eben nur ein 3D-Modell, was aus Volumen besteht. Das jetzt auf dem klassischen Wege mit Texturen zu belegen, Licht zu kreieren, ein Setting zu erzeugen mit Natur drumherum, mit Menschen oder mit allen möglichen, was man so als Dekoration dann in der Regel noch so dazu hinzufügt, das würde unheimlich viel Zeit kosten oder wenn man es an Dienstleister vergibt, auch noch Geld dazu kosten. Und wenn ich mir das über ein Plugin in meine CAD-Software abnehmen lasse und innerhalb von Sekunden gerenderte Varianten rausbekomme, ist das, glaube ich, eine enorme Ersparnis und da kann die KI schon jetzt tatsächlich ihre Vorteile ausspielen.
Jetzt, Sie haben ja so Themen angesprochen wie Machbarkeitsstudien, sag mal Potenzialanalysen oder auch Standortbewertung, ne? Wo Sie sagen, da bietet die KI große Möglichkeiten. Jetzt ist es ja definitiv so, also wir haben vorhin auch darüber gesprochen, das System muss ja trainiert werden mit Daten. Das ist ja das Wesentliche. Und welche Herausforderungen sehen Sie in Bezug auf die Qualität und Verfügbarkeit von Daten, die für KI-Modelle in der Architektur verwendet werden und ohne die KI ja nicht arbeitsfähig ist?
Also inwieweit die eben skizzierten Tools jetzt von Trainingsdaten abhängig sind, das ist so ein bisschen unabhängig vom Ansatz, wie die einzelnen Tools funktionieren. Wenn es um die Renderings geht, dann sind da in der Regel Bildgeneratoren dahinter, wie zum Beispiel Stable Diffusion, die dann sozusagen das Bildmaterial, das Rohmaterial liefern in Form ihrer Trainingsdaten. Wenn es jetzt um Tools geht, die Grundrisse generieren können, dann müssen da ja logischerweise entweder parametrische Festlegungen hinterlegt sein oder eben Grundrissdaten zu Zehntausenden eingespeist worden sein. Und das ist eben auch ein Hinweis darauf, wie schwierig das ist, da vergleichbare Massen an Trainingsdaten zu füttern, nenne ich es mal, jetzt im Vergleich zu einem Text-zu-Text-Generator. Weil woher will man denn 10.000, 20.000, 100.000 Grundrisse in einer bestimmten Qualität bekommen? Es gibt aktuell ein Buch auf dem Markt, ich habe da kürzlich in meinem Online-Magazin auch drüber berichtet, so beleuchtet so den aus Forschersicht Stand der künstlichen Intelligenz im Bauwesen und ganz allgemein. Und da wird dann anhand von diversen Forschungsvorhaben die Komplexität auch beschrieben, was es eigentlich bedeutet, einen Grundriss maschinell zu erfassen und lesbar zu machen. Also das ist so viel aufwendiger, einen Grundriss von einer Software, also nicht jetzt einen Grundriss, der aus Vektoren besteht, wie eine CAD-Datei, sondern ein Grundriss, der irgendwie aus einem Plan herauskommt, der aus irgendeiner Bibliothek, aus irgendeinem Archiv kommt, der dann als Rastergrafik, als Rasterbild eingelesen wird. Und weil eben, nehmen wir mal nur einen Grundriss, so ein Plan aus enorm vielen logischen Ebenen besteht. Da sind Linien drin, die Mauern darstellen. Da sind sowas wie Fenster drin. Da sind Installationen drin. Da sind Beschriftungen drin. Da sind Labels drauf. Da sind Raumnummern drauf. Da sind Achsen eines Gebäudes drauf. Da sind Vermaßungen, also Maßketten zu sehen. Und all diese Elementgruppen müssen ja verstanden werden. Und das ist eben für eine KI viel, viel komplexer, als wenn es jetzt darum geht, einen Gesetzestext zu kapieren oder einen Brief oder einen Romanabschnitt oder sowas. Und aufgrund dieser hohen Komplexität einerseits und aufgrund der gar nicht so großen Verfügbarkeit von Trainingsmaterial in Form von Plänen andererseits, glaube ich eben, dass es noch relativ lange dauern wird, bis es wirklich verlässliche und, ich sag mal, allgemein einsetzbare KI-Tools für zum Beispiel Grundrisserzeugung geben wird, die jetzt über, mach mir mal eine Ein-, Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung mit so und so viel Quadratmetern auf so einfache, über so einfache Anweisungen hinausgeht.
Jetzt sind wir ja so ein Stück weit schon, also Sie haben ja, da auch ein bisschen so eine Grenze aufgezeigt jetzt in diesem konkreten Beispiel oder an diesem konkreten Beispiel mit dem Erzeugen von Grundrissen beziehungsweise der Integration in diese KI. Und wir haben ja durchaus auch, ja, es gibt ethische und auch rechtliche Fragen, manchmal eben auch Bedenken, nicht nur Fragen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI in Planungsprozessen ja auf der Agenda stehen könnten. Und was fällt Ihnen so zu diesem Thema ein, wo Sie sagen, das sind so Punkte, da müssen wir halt auch jetzt als Büros, die das nutzen, im Besonderen darauf achten, dass wir da auf der richtigen Seite sind, dass wir keine Rechte verletzen oder andere Dinge, die wir da berücksichtigen sollten. Wie sehen Sie das?
Global lässt sich das erstmal natürlich schwierig beantworten, wie alle rechtlichen Fragen. Und die ethischen lasse ich mal außen vor zunächst. Also natürlich muss man sich immer überlegen, wenn man da etwas produziert, was ja letztendlich aus einer anderen Quelle kommt, als jetzt rein aus der eigenen Kreativität, was präsentiere ich da unter Umständen als mein eigenes? Und grundsätzlich ist es schon so, glaube ich, dass die Dinge, die man jetzt aus einem Generator herausbekommt, sei es jetzt ein Rendering, der auf irgendwelchen Trainingsdaten in Bildform basiert, dass das so weit vermischt wurde, dass da jetzt nichts Stilistisches herauslesbar ist, was man jetzt zum Beispiel irgendeinem anderen Planungsbüro zuordnen könnte. Aber da hängt es dann, also das ist meine Vermutung, dass das grundsätzlich eigentlich unkritisch ist, wenn ich jetzt etwas veröffentliche zum Beispiel aus einem Rendering-Tool, was ja unter Umständen, wenn man es mal genau betrachtet, aus den einzelnen Teilen anderer Architekturen besteht, aber das wird dann so doll vermischt in vielen kleinen Fragmenten, dass da eben wieder was Neues und nicht Nachverfolgbares ausgegeben wird. Aber wenn man jetzt zum Beispiel beim Prompten, bei der Abfrage oder bei der Aufforderung, generiere mir das und das, wenn man da jetzt den Namen zum Beispiel von bekannten Planungsbüros verwenden würde, das machen ja viele, die sagen dann, ich hätte gern ein Bürogebäude im Stile von und ich hätte gern ein Museum im Stil von Büro XY, dann kommen ja entsprechend auch die Entwürfe raus und man kann dann auch Gestaltungselemente wiedererkennen. Und ich glaube, also ich bin ja kein Jurist, aber ohne Jurist zu sein, kann man da dann auch schon erkennen, auch als Laie, das ist dann grenzwertig, wenn ich sozusagen die KI dazu missbrauche, mir von bekannten Büros oder von Büros, die ich eben kenne, bestimmte Insignien auszugeben, die dann vielleicht zu meinem Grundriss passen oder zu meiner Geschossigkeit oder zu meinem Bauplatz und so weiter. Und ich diese Stilmerkmale dann in meinen eigenen Entwurf einfließen lasse. Das wäre ja auch grenzwertig, wenn ich das im klassischen Sinne täte, also wenn ich jetzt mal ganz unabhängig von KI, wenn ich etwas entwerfe und dann mich sehr, sehr stark an einer stilistischen, an der Architektursprache eines bestimmten Büros orientiere und im Grunde abkupfere und es dann in meinen Entwurf einfließen lasse, das ist ja ab einer gewissen Grenze dann auch zumindest anrüchig. Vielleicht ist es nicht urheberrechtlich relevant, aber es ist irgendwann anrüchig und irgendwann wird es dann auch, wenn ich es ganz stark übertreibe, wird es auch urheberrechtlich relevant. Und ich glaube, genauso verhält sich es auch mit der KI. Wenn ich das so prompte, dass die KI im Grunde nicht anders kann, als mir einen Entwurf von XY in einem anderen, vielleicht in einer anderen Grundrissform rauszugeben, dann bin ich da rechtlich vermutlich auf dünnem Eis.
Das, ja gut, das heißt, auch da, also so wie wir also lernen müssen sozusagen mit dieser KI, wie Sie es vorhin beschrieben haben, in Dialog zu treten, ne? Also so und Dinge zu verifizieren, so könnten wir das ja dann halt letztendlich auch auf diese Geschichten im gestalterischen Bereich letztendlich übersetzen. Und natürlich, ne, wir sagen ja immer, wenn wir jetzt im Bereich, also ich bewege mich ja viel im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ne? Und wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben ein Foto von, wir haben jetzt beispielsweise gerade zum Tag der Architektur veröffentlicht, und wir haben Fotos von Profifotografen, dass wir natürlich selbstverständlich sagen müssen, wer diese Bilder gemacht hat, ne, und so weiter. Also das ist ja, also da gilt es, glaube ich, eine gewisse Aufmerksamkeit diesen Dingen zuzuwenden. Und klar, möglicherweise gibt es mit dem Einsatz der KI ein paar mehr Grauzonen, ne? Ich würde vielleicht noch zu einer Frage gerne mit Ihnen kommen. Wenn wir, also wir können ja davon ausgehen, dass dieser Einsatz von KI zunehmend wird. Ne, zunehmen wird in den Büros, also in allen Bereichen, in denen wir uns letztendlich bewegen. Und wie könnte aus Ihrer Perspektive der zunehmende Einsatz von KI die Arbeitsplatzlandschaft in Architektur und Planung beeinflussen? Also haben Sie da eine Idee, können Sie was dazu sagen aus Ihrer bisherigen Beschäftigung mit dem Thema?
Ich glaube, wir können da alle aus der bisherigen Entwicklung unserer Branche uns die vermutliche Entwicklung herleiten. Nämlich, wenn man sich mal zurückerinnert, also gut, wir Älteren können das vielleicht tun, die ganz Jungen, die jetzt vielleicht 20 oder 30 sind, haben ja zum Beispiel die Zeit ohne CAD nicht erlebt. Aber wir beide haben das erlebt und ich erinnere mich noch lebhaft in den 90er Jahren dran. Also da habe ich ja gerade in Berlin studiert, Architektur, und da gab es dann wirklich ernsthafte Diskussionsveranstaltungen. Brauchen wir jetzt CAD? Ist das gut für die Architektur? Kommt da nicht eine langweilige Schema F Architektur raus und so weiter und so weiter. Es wurde wirklich auf hohem Niveau diskutiert. Brauchen wir das Thema Computer-Aided Design oder verwässert das nicht die Architektur? Das war also eine Diskussion, die von den besten Köpfen der Branche geführt wurde. Und das ist ja auch richtig so, dass man Dinge hinterfragt, die neu kommen und die jetzt die Branche umwälzen und die Arbeitsprozesse. Damals war es eben das Zeichenbrett, heute ist es das klassische selber entwerfen, die also diese Arbeitsprozesse für uns übernehmen. Und was jetzt das CAD angeht, ist ja eben die Entwicklung. Wir sind alle nicht arbeitslos geworden, also wir sind ja jetzt keine Architekten, aber die Architektinnen und Architekten, die in den Büros sitzen, im Gegenteil, es werden ja, Stichwort Fachkräftemangel, es werden ja fähige Architektinnen und Architekten händeringend von den meisten Büros gesucht, obwohl es ja eigentlich eine Krise am Bau gibt, obwohl der Wohnungsbau eingebrochen ist, etc. etc. Und daraus lässt sich ja ableiten, auch jetzt für die Entwicklung mit der sich breit machenden KI. Es kommt eine Technologie, aber es wird im Gegenteil, es wird nicht Leute verdrängen oder irgendwie obsolet machen, sondern es braucht umso mehr Leute, die damit umgehen können, die nämlich das, was ich am Anfang auch gesagt habe, die in der Lage sind zu analysieren, welche Arbeitsschritte habe ich hier in meinem Workflow und die so kreativ sind und in der Lage sind, sich zu überlegen, an welchen Schritten in meinem Workflow kann ich jetzt schlauerweise künstliche Intelligenz einsetzen, um damit schneller zu werden. Weil natürlich ist ja klar, wenn ich jetzt beispielsweise Büroinhaber bin und ich habe da 100 Angestellte und ich weiß, da sind welche, die können wunderbar mit KI umgehen und die sind in der Lage, den Prozess, der heute 10 Stunden dauert, können die auf 3 Stunden eindampfen, dann hänge ich doch an denen. Das ist doch meine besten Mitarbeiter. Und Leute, die dann eben nicht in der Lage sind, die KI-Tools intelligent für die täglichen Arbeiten zu benutzen, die werden, ich sag's mal jetzt ganz hart, die werden dann irgendwann unattraktiv auf dem Arbeitsmarkt. Genauso wie Leute, jetzt Vergleich wieder mit den 90er Jahren, als wild über den Sinn von CAD diskutiert wurde, Leute, die kein CAD können oder ich sag mal langsam sind, das gibt's ja auch, die sind eben nicht so attraktiv auf dem Arbeitsmarkt. Das muss man, wenn man es jetzt mal aus Arbeitgeberinnensicht sieht, muss man es ja mal ganz klar so ja, aussprechen. Es gibt natürlich, diese Leute können dann ganz andere Vorteile oder Qualitäten haben. Das ist ja unbenommen. Aber wenn es jetzt um Effizienz geht und wer, Sie haben ja das Stichwort genannt, Arbeitsplatzlandschaft, wer hat eine Beschäftigung oder wer kriegt die spannenden Jobs, wer ist begehrt auf dem Arbeitsmarkt, dann werden es natürlich die Leute sein, die KI kreativ und zeitgemäß und natürlich effizient am Ende für die Prozesse, die anstehen im Büro, einsetzen können. Und das ist genau das Gleiche, wie es damals mit der Entwicklung, mit dem Siegeszug oder mit dem Einzug von CAD passiert ist. Und auch wenn damals groß diskutiert wurde, stellt sich heute die Frage überhaupt nicht mehr. Übrigens, Fun Fact am Rande, ich bin ja selber Webdesigner und habe dann nach meinem Studium und diversen Anstellungen, habe ich mich ja selbstständig gemacht und Websites für Architekten angeboten. Und am Anfang, in den Nullerjahren, wurde ich tatsächlich auch belächelt von Architekten und ja, damals waren die Büroinhaber vor allem männlich. Die Architekten haben gesagt, ja, nee, Herr Sturm, wir brauchen keine Website. Unser Werk spricht für sich und wir brauchen ja keine online. Es ist eh komisch und es geht ja alles wieder vorbei und so. Also ich wurde teilweise belächelt als jemand, der als Dienstleister Websites für Architekturbüros erstellt hat. Heute ist das überhaupt kein Thema mehr, dass natürlich ein Architekturbüro eine Website haben muss und auch Social Media Kanäle. Das kam dann nochmal ein paar Jahre später. Dann wurde also hinterfragt, braucht man Social Media Profile und so weiter? Soll man die bespielen? Heutzutage auch keine Frage mehr. Im Gegenteil, die Leute sind alle händeringend dabei, ihre Instagram- und LinkedIn-Profile zu befüllen, damit sie nämlich attraktiv sind und sichtbar als Arbeitgeber. Also die Technik, die kommt über uns und auch wenn die vielfach in Frage gestellt wird, sie etabliert sich und die Leute, die damit umgehen können, die das produktiv für sich oder für ihr Büro oder für ihren Arbeitgeber einsetzen können, die sind im Vorteil. Und deswegen kann ich allen nur empfehlen, beschäftigen Sie sich damit, testen Sie, machen Sie sich schlau, machen Sie sich fit, weil das ist, erstens macht es dann mehr Spaß und zweitens wird man dann unersetzlich.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war schon auch so ein Stück weit mit die Beantwortung der Frage, wie sich Architektur- und Planungsbüros auf diese zukünftigen Herausforderungen einstellen sollten. Und ich sag mal so, Sie haben ja eben auch durchaus gesagt, dass die Leute, die jetzt nicht so tief in KI einsteigen, durchaus andere Qualitäten mitbringen. Ich denke da mal ganz konkret an das Thema Bauleitung zum Beispiel. Ne? Gute Bauleiterinnen und gute Bauleiter, die sind ja sowas von gesucht, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und da brauche ich keine großartigen KI-Kompetenzen. Ne? Also jetzt nur mal als ein Beispiel, was mir konkret aus unserer Praxis jetzt einfällt. Ne? Und wäre es denn aus Ihrer Perspektive intelligent, sage ich mal, wenn ich so ein paar, ich sag mal, KI-Power-User habe in meinem Büro, denen halt auch als Büroinhaber, sagen wir mal. Ne? Wir haben ja durchaus auch eine Struktur, also je nachdem, wir erleben ja auch in der Architektur jetzt einen Generationenwechsel, aber wir haben noch die Büros, wo die Gründerinnen und Gründergeneration am Start ist, die vielleicht gar nicht so einen großen Bock darauf haben, sollte man den jüngeren Leuten, die vielleicht so eine Affinität dazu haben, einfach Spielräume einräumen und vielleicht für das gesamte Team das KI-Thema für ein Büro entwickeln lassen, damit die sozusagen im eigenen Büro als Multiplikatorin und als Ansprechpartner dienen, dass man sich diesem Thema annähert.
Finde ich eine sehr gute Idee und ich glaube, man sollte grundsätzlich den jüngeren Leuten da viel Raum einräumen oder auch eben wirklich Stunden auch freiräumen, dass sie da Dinge ausprobieren können. Vor Jahren schon gab es ja mal so diese Information, dass bei Google, ich weiß nicht, ob das jemals stimmte oder noch stimmt oder wie auch immer, es klang jedenfalls gut, dass es bei Google so war, dass dort die Leute vier Tage die Woche arbeiten und an einem Tag in der Woche dürfen sie für irgendwelche Projekte, also auch für eigene Projekte, arbeiten, um quasi ihre Skills, ihre Fähigkeiten beim Programmieren oder was auch immer weiterzuentwickeln. Ja, also nur mal so, sei mal dahingestellt, ob das jetzt so stimmt oder gestimmt hat, aber tolles Modell finde ich, dass man sagt, man schafft institutionell als Arbeitgeberin oder als Chef, schafft man Freiräume, um die Leute wirklich auch forschen zu lassen, ausprobieren zu lassen und natürlich mit dem Ziel, dass die irgendwas einbringen am Ende in das Büro. Sowas sollte man auf jeden Fall sich gönnen. Man sollte Fortbildungen ermöglichen. Ich bin immer wieder überrascht, auch als Seminardozent. Ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren bei den diversen Kammern in Deutschland Dozent und wie wenig freigebig manche Büros, nenne ich es jetzt mal, mit Fortbildungs sozusagen Freistellung oder auch Übernahme der Kosten und so weiter sind, dass es doch eigentlich bei vielen Büros noch nicht den Stellenwert hat, diese Weiterbildung oder diese Weiterentwicklung, die sie eigentlich haben müsste. Weil wir sind eine Branche, die lebt von Wissen und wir sehen ja auch, die Technik entwickelt sich weiter und wenn wir nicht mitkommen und immer Schema F machen, haben wir schon immer so gemacht, dann werden wir irgendwann abgehängt. Und ich glaube, da ist jeder Büroinhaber, jede Chefin gut beraten, entsprechend die Leute da freizustellen oder zu ermutigen, Dinge ausprobieren. Und ich glaube, ja, nur so kann es funktionieren. Wenn sich also in den Büros so kleine Zellen bilden, also so kleine Grüppchen oder Einzelpersonen, wie auch immer man das organisiert, die erstens sich weiterbilden dürfen, die sich damit beschäftigen dürfen, die dann Vorschläge machen dürfen und deren Ergebnisse oder Kenntnisse man dann auch wirklich konkret in die Projekte mit einfließen lässt. Also nicht nur für die Galerie, ja, wir haben hier unsere Spielecke und da dürfen ein paar Leute mal ein bisschen KI ausprobieren, sondern nein, dass man das wirklich auch in die Bürotätigkeit einfließen lässt, weil nur dann hat es ja einen konkreten Nutzen. Und da muss man natürlich bestehende Dinge hinterfragen und Dinge auch über den Haufen werfen. Man muss auch investieren. Das geht bei Abonnement für Pro-Versionen, also Bezahlversionen von irgendwelchen KI-Tools geht's los mit 10, 20, 30 Dollar im Monat. Das geht dann aber unter Umständen auch in die Hunderte bei etwas ausgereifteren Tools. Aber ich glaube, nur so, wenn man wirklich auch Versuch und Irrtum macht, kann man da vorankommen. Und noch eine Ergänzung zum Thema Bauleiter. Natürlich, ein guter Bauleiter, gute Bauleiterin muss natürlich vor allem auch kommunizieren können, muss sich auskennen, muss auf der Baustelle präsent sein und so weiter. Aber auch da, diese Person muss auch mit Datenmengen umgehen. Die muss wissen, wie macht sie ihre Protokolle, die muss wissen, wie schreibt sie ihre E-Mail, wie ist sie schnell im Wissensmanagement, wie kriegt sie ihre Informationen. Und auch da braucht man natürlich KI-Kenntnisse, dass ich mir ganz schnell Informationen über ein Produkt zum Beispiel holen kann. Oder wie kann ich meinen Projektplan ganz schnell organisieren und optimieren? Wie kann ich meine E-Mails möglichst zielgerichtet formulieren und schreiben oder vielleicht sogar automatisiert schreiben lassen? Und ich glaube, auch da braucht's Kenntnisse in KI und am besten ist eigentlich, wenn es so Arbeitsgruppen in den Büros gibt, wo dann vielleicht einmal im Monat gibt es einen Joe Fix, wo dann auch wirklich alle Disziplinen, also von der Backoffice-Kraft über die Praktikanten, über die normalen Planenden bis zu den Bauleitern, wo alle zusammenkommen und wo man sich austauscht, hey, was gibt's Neues an Techniken, was können wir nutzen und wie können wir gemeinsam besser werden?
Das war ein ganz, ganz wunderbares Schlusswort, Herr Sturm, wie wir gemeinsam besser werden können, weil ich glaube, darum geht es, ne, letztendlich. Ne? Es ist ja kein Selbstzweck, sondern wir verfolgen halt irgendwie einen Zweck und wenn uns diese neuen Werkzeuge die Möglichkeit eröffnen, vielleicht auch mehr Zeit für die Kommunikation innerhalb unseres Büros zu haben, innerhalb unserer Arbeitszusammenhänge, dann kann uns das ja auch durchaus helfen, ne? Also so, um da weiterzukommen. Wir sind jetzt erstmal für heute zumindest, also das Thema, Sie sehen, wie wahnsinnig groß das ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Von unserer Seite sind wir für heute erstmal mit diesem Thema mit Erik Sturm soweit. Das war unser Mensch und Maschine Podcast mit Klaus Scharke und unser Gast Erik Sturm. Und Erik Sturm, der als studierter Architekt, Webdesigner, Blogger, Fachjournalist und freiberuflicher Dozent in der Weiterbildung für Angehörige der Planungsdisziplinen arbeitet. Herr Sturm, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mit Ihrer Expertise hier für diesen Podcast bereitgestanden haben.
Ihnen auch vielen Dank, Herr Scharke. Freut mich.